Ihr Geliebten Gottes, schön ist es, dass wir schon wieder Gemeinschaft unter Gottes Wort haben dürfen. Und wir wollen heute Fortsetzung da machen, wo wir gestern aufgehört haben, bei dem Thema Glaube. Und fortsetzen heute dann im Besonderen zum Glauben Christi Jesu. Der wird ja mindestens 17 Mal im Neuen Testament bezeugt. Und die Schriftzeugnisse wollen wir heute miteinander betrachten. Ich weise nochmal darauf hin, die haben wir aufgeschrieben. Da hinten auf einem roten Stuhl liegen die Zettel, die könnt ihr euch nehmen. Ich habe schon gelernt, die Schriftgröße ist ein bisschen klein. Wer sie größer haben will, mir Bescheid sagen. In jeder beliebigen Schriftgröße kann ich euch das geben. Es ist wichtig, dass wir diese Stellen vor Augen haben, weil in den allermeisten Übersetzungen steht dort eben nicht der Glaube Jesu, sondern da steht noch das Wörtlein an dazwischen, der Glaube an Jesus. Das ist auch vielfach richtig in der Bibel, aber eben nicht an diesen 17 Stellen. Da steht im Grundtext das Wort an nicht dabei und wir wissen, dass der Geist haargenau auf das geachtet hat, was aufgeschrieben wird. Auf jedes Jota, auf jedes Wörtlein hat er geachtet. Und wenn der Geist darauf geachtet hat, dass dieses Wort an dort nicht steht, dann sollten wir das auch tun. Bevor wir weitermachen, muss ich ganz kurz noch wieder repetieren, was wir gestern Abend im Wesentlichen besprochen haben. Das waren drei Aspekte, nämlich der menschliche Glaube, der Glaube des Vaters und wir haben gesprochen über den Urheber und Vollender des Glaubens. Und deswegen nochmal die Frage, wozu braucht es denn unseren menschlichen Glauben, wenn doch der Christus bereits geglaubt hat und wir durch den Glauben Christi Jesu Rechtfertigung und Rettung und Frieden und Leben und Vollendung erwirkt haben. Durch unseren persönlichen Glauben dürfen wir das, was Jesus für uns gewirkt hat, was Jesus für uns getan hat, dürfen wir dieses Geschenk des Glaubens Jesu annehmen und eben genau daran teilhaftig werden, was er getan hat, was er gewirkt hat. Rechtfertigung und Rettung und Frieden und Leben und Vollendung. Und hatten dazu einen Vers oder ein paar Verse gelesen. Ich lese jetzt nur einen. Das ist Galater 3, Vers 22. Da schließt die Schrift alle zusammen ein unter die Sünde. Und wozu macht sie das? Damit die Verheißungen, und zwar die Verheißungen aus dem Glauben Christi Jesu, damit diese Verheißung aus seinem Glauben denen gegeben werde, die glauben. Die Rettung ist in Christus am Kreuz durch seinen Glauben geschehen und erwirkt für uns und für alle Menschen und für alle Schöpfung, für den ganzen Kosmos. Das ist eine Heilstatsache und teilhaftig an dieser Rettung werden wir dann durch den persönlichen Glauben, durch das persönliche Annehmen im Glauben. Dazu ist der menschliche Glaube auch unerlässlich, dass wir persönlich Ja sagen zu unserem Herrn am Kreuz. Und da hatten wir auch, dass Hebräer 6 von den Anfangsgründen spricht. Und da ist der Glaube an, hier steht das an, ist der Glaube an Jesus einer dieser Anfangsgründe. Die gilt es aber zu verlassen, also nicht dabei stehen zu bleiben, sondern wer wachsen will, soll darüber hinausgehen. Deswegen ist es wesentlich und wichtig, dass wir uns mit seinem Glauben beschäftigen, viel mehr als mit unserem. Der Timotheus soll ein trefflicher Diener Christi Jesu sein, der sich mit den Worten des Glaubens und der köstlichen Lehre ernährt. Und das sind eben Worte des Lebens, Worte zur Nährung, wenn wir uns mit den Worten seines Glaubens beschäftigen. Wer wachsen will, muss sich ernähren. Gesundes Wachstum braucht gesunde Ernährung. Und das ist genau das, was uns Paulus auch im Epheserbrief sagt, wo es heißt, Im vierten Kapitel, einmal Vers 13 und einmal Vers 5, da heißt es, Vers 13, zur Auferbauung des Leibes Christi, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zum gereiften Mann. Warum Mann? Ein Mann ist jemand, der ins Leben zeugen kann. Zum Maß des Vollwuchses, der Vervollständigung des Christus. Und Vers 5, da heißt es, ein Leib und ein Geist, auch eine Erwartung oder Hoffnung, zu der wir berufen wurden, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater, der über allen ist und durch alle und in allen wirkt. Dorthin sollen wir wachsen, zum vollen Wuchs, zur Vervollständigung des Christus. Und dazu, damit wir dahin wachsen, nähren wir uns an nichts anderem als einzig mit den Worten des Glaubens und der köstlichen Lehre. Und das sind die Worte seines Glaubens, auch die Worte des Glaubens des Vaters. Den haben wir gestern betrachtet und will auch einen Vers dafür lesen, nämlich Kolosser 2, Vers 12, wo es heißt, begraben mit Christus, mit ihm in der Taufe, in welcher auch ihr mit auferweckt wurdet durch den Glauben der Wirksamkeit Gottes, der ihn auferweckt hat aus den Toten. Begraben mit ihm in der Taufe, in welcher ihr, und wir hatten gelesen, in welcher auch wir mit auferweckt wurden, durch was? Durch den Glauben der Wirksamkeit Gottes, der ihn auferweckt aus den Toten. Wer hat Christus auferweckt? Der Vater hat ihn auferweckt. Durch was hat er ihn auferweckt? Durch die Wirksamkeit seines Glaubens. Der Vater glaubt. Er glaubt an das dargebrachte Leben, an den Opfertod, den gebrochenen Leib gleich dem gebrochenen Brot. Brot des Angesichts, der Vorsatz zwischen Vater und Sohn. Nämlich, dass der Sohn willens ist, sich zum Brot des Angesichts auf den Altar Gottes durch sein Leid und Sterben legen zu lassen. Das ist die Grundlage, ist das Fundament, an welches der Vater glaubt. Und jetzt beginnt nach Golgatha die Wirksamkeit dieses Glaubens, in dem der Vater den Sohn auferweckt. Der Vater glaubt. Vater und Sohn sind im Glauben bewährt, so sehr bewährt und erwiesen in Kraft, und zwar in so machtvoller Kraft, dass es die Kraft der Auferstehung ist. So sehr bewährt und erwiesen in Kraft, dass Christus der Urheber und Vollender des Glaubens ist. Wir dürfen, wie wir es gelesen haben, wegsehen, hin auf den einen, weg von den anderen Sachen, hinwegsehen auf den Urheber und Vollender des Glaubens, auf Jesus. Und das haben wir paulinisch gelesen, dann heißt das wegsehen, weghören, wegdenken. Auf wen? Auf den, der angefangen hat und der es siegreich zu Ende bringen wird. Auf den Ersten, auf den obersten Einführer des Glaubens, auf den Einführer des Glaubens an oberster Stelle. Und wenn unsere Sinne die Zügel des Geistes haben und wir lernen, unsere Sinnlichkeit wegsehen und weghören und wegdenken zu lassen, dann verlangt uns nach einem, und das ist die Betrachtung, immer wieder die Betrachtung seiner Schönheit in seinem Wort. Und so werden wir verwandelt in sein Bild und in seinen Willen und in seinen Glauben und in sein Licht und in seine Treue. Und dazu ist Christus der Urheber und Vollender. Und zwar Urheber und Vollender des Glaubens, Urheber und Vollender des Lebens und der Rettung und des Heils. Was er anfängt, das führt er in die Vollendung. Das ist eine Tatsache und da dürfen wir voll gewiss sein. Und auch der Vater ist voll gewiss, deswegen kann er sich jetzt schon der glückselige Gott nennen, weil er völlig gewiss und überführt ist von der glorreichen und tatsächlichen Vollendung dessen, was er begonnen hat, obwohl es für uns noch nicht sichtbar ist. Soweit die Wiederholung zu gestern. Wir hatten noch angefangen, einen Vers zu dem Glauben Christi Jesu zu lesen und machen dann eben heute bei dem zweiten Vers weiter. Und das wollen wir tun, dass wir eben die Verse, wir werden nicht alle 17 vermutlich schaffen, aber die wollen wir einfach miteinander lesen. Es geht also jetzt weiter bei Römer 3, Vers 26. Ihr könnt das gerne alles zu Hause nachlesen und nachprüfen, ob es sich also verhält. Es ist nicht schön, wenn wir aus einem Zusammenhang heraus uns Bibelstellen rauslesen, aber wir können eben nicht jedes Mal den ganzen Zusammenhang jetzt lesen. Deswegen, sie sind aufgelistet, prüft es nach, ob es sich also verhält. Jetzt lesen wir nur eben die einzelnen Stellen. Römer 3, Vers 26, da heißt es, zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der nunmehrigen Frist, damit er, der Vater, gerecht sei und der Rechtfertiger dessen, der aus dem Glauben Jesu ist. Darum, Geschwister, weil nach Römer 3 alle vor Gott, alle des Ruhmes ermangeln, weil kein Mensch je in der Lage wäre, und bedenken wir das, auch kein Märtyrer ist in der Lage. Was macht die Märtyrer in der Offenbarung schön? Auf wen warten sie? Dass ihnen das Gewand, das Weiße des Heiles Gottes noch gegeben wird. Also nicht mal ein Martyrium schenkt uns den Ruhm vor Gott, sondern wie es die Schrift hier sagt, der Vater erweist seine Gerechtigkeit darin, dass er alle die rechtfertigt, die aus dem Glauben Jesu sind. Wir müssen also nichts bringen, sondern wir sind eingeladen, uns beschenken zu lassen. Das ist wie Weihnachten jeden Tag. Womit können wir dienen? Nur mit einem, indem wir Ja dazu sagen und indem wir nicht Nein sagen, was wir ja auch könnten. Indem wir uns von ihm dienen lassen. Und wie schwer das ist, das zeigt uns unser Leben, das zeigt uns die Menschheit, die entweder überhaupt nicht will oder die was besonders Großes für Gott tun will. Und sowohl das eine als auch das andere ist meistens menschlich und vergänglich oder seelisch und ist kein Duft des Wohlgeruchs für ihn. Das, was den Vater segnet, was den Vater erfreut, das ist einzig und allein das, was er sich am Sohn selbst bereitet hat. Und darum, wenn wir schwach geworden sind in irgendetwas, wenn wir in einer Situation des Alltags stehen oder im Zweifel stehen, war das jetzt richtig oder war es nicht richtig? Wir brauchen uns gar nicht mit uns selbst zu beschäftigen, sondern im Zweifel fliehen wir in was hinein? In nichts anderes als in die wohltuende Schönheit Jesu Christi. Wenn wir auf der Stelle sagen, Abba, Vater, in Christus bin ich unantastbar, dann müssen wir uns doch nicht mehr mit uns selbst beschäftigen. Dann brauchen wir keine Verteidigung, dann brauchen wir keine Selbstrechtfertigung. Wir können uns doch in jedem Fall schuldig sprechen, wir sind es doch. Und uns in die Schönheit des Christus hineinflüchtigen, in seinen Glauben. Wir gehen weiter. Das dritte und vierte Vorkommen ist gerade mal zwei Verse weiter. Da heißt es, es ist Römer 3, Vers 28 und Vers 30, da heißt es, wir rechnen damit, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Und nochmal in 3, Vers 30, Gott, der Rechtfertigen wird aus Glauben. Wir haben also gerade vorher gelesen, dass es der Glaube Jesu ist, durch den wir vom Vater gerechtfertigt werden. Das ist der rettende Glaube, der uns geschenkte Glaube Christi Jesu. Und hier haben wir die Stelle, die betont, dass wir damit rechnen dürfen, durch diesen Glauben gerechtfertigt zu werden. Dass der es ist, der uns rechtfertigt, nicht mir selber, nicht unsere Werke. Und damit dürfen wir rechnen. Im Lied heißt es, wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele. auch durch die Nacht. Rechnen spricht nicht unser Gefühl an, sondern macht uns fest und gewiss. Hier steht rechnen, urteilen, dafürhalten. Der griechische Begriff ist logizomai, steht für ein Hinzurechnen, ein Hinzuaddieren, jemandem einen Betrag aufs Konto gutschreiben. Sein Glaube, der wird uns zugerechnet. Was er verdient hat, landet auf unserem Konto. Beim Glaubensvater Abraham wird es deutlich. Er kommt auch das Wort logizomai, rechnen, vor. Es steht in Römer 4, Vers 2, denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt wurde, hat er Ruhm erlangt, aber nicht vor Gott. Was sagt die Schrift? Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Hier wieder die Gerechtigkeit angerechnet, dasselbe Wort. Und so, wie wir es eingangs gesagt haben, der menschliche Glaube, der lässt uns teilhaftig werden an dem, was Christus vollbracht hat. So wird uns sein Glaube und seine Gerechtigkeit zugerechnet, uns angerechnet. Aber nicht einfach so, nicht automatisch, sondern, ich wiederhole, es braucht unsere Zustimmung und Annahme, unsere Antwort. Und diese Antwort ist nur eine, nämlich ja. In Bezug auf die Sünde wird es auch deutlich. Römer 6, Vers 11, rechnet damit, schon wieder rechnen, dass ihr selbst der Sünde gegenüber tot seid, aber lebend für Gott in Christus Jesus, unserem Herrn. Unser Leben, mein Leben, spricht eine andere Sprache. Schließlich leben wir, lebe ich in Sünde jeden Tag. Aber wir dürfen, wir sollen damit rechnen und ihr gegenüber gestorben zu sein. Warum denn? Weil Christus die Sünde getragen hat am Kreuz. Weil er ihr gegenüber gestorben ist. Und wir in ihm. Wir in ihm sind somit ebenfalls der Sünde gegenüber gestorben. Weil er es gewirkt hat, wird es in uns wirksam. Was er getan hat, wird uns angerechnet. Und das führt dann dazu, Römer 8, Vers 18, ich rechne damit, wieder rechnen, dass die Leiden der jetzigen Frist, und die sind ja da, die bilden wir uns nicht ein, dass die Leiden der jetzigen Frist überhaupt nicht wert sind der Herrlichkeit, die im Begriff steht, in uns enthüllt zu werden. Es ist die Herrlichkeit, die der Sohn beim Vater vor Grundlegung der Welt hatte. Die wird in uns enthüllt. Seine Herrlichkeit wird uns zugerechnet. Es gibt viel Leiden. Manchmal so viel, dass wir es gar nicht in Worte fassen können. Und das dürfen wir glauben, das dürfen wir festhalten, da dürfen wir mitrechnen, dass all die Leiden, egal wie vielfältig und wie schwer sie sind, nicht wert sind dieser Herrlichkeit. Sein Glaube, sein Sieg über die Sünde, seine Herrlichkeit wird uns zugerechnet, wird denen zugerechnet, die an ihn glauben, in seinem Glauben. Wir gehen weiter und kommen zum fünften und sechsten Schriftzeugnis. Das steht in Galater 2, Vers 16 und zwar zweimal steht es in diesem Vers. Ich lese, weil wir aber wissen, sehen wir wieder, wie fest das ist, weil wir aber wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben Christi Jesu. So glauben auch wir an Christus Jesus, damit wir aus dem Glauben Christi und nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt werden. Hier haben wir es also gerade zweimal. Einmal, es sei denn durch den Glauben Christi Jesu und das zweite Mal aus Glauben Christi. Beides Mal im Zusammenhang mit Werken, hier Gesetzeswerken. Werke und Glauben gehören untrennbar zusammen, obschon wir nicht unter Gesetz sind. Aber beachten wir in jedem Fall Ursache und Wirkung bei den Werken und beim Glauben. Die Werke, egal wie gut, egal wie fromm, egal wie schön, die Werke sind nicht die Ursache zur Rechtfertigung, sondern unsere geschehene Rechtfertigung ist Ursache für Gott wohlgefällige Werke. Das gilt zu beachten. Paulus stellt Abraham als den Glaubensvater dar. Haben wir eben gelesen. Abraham glaubt Gott, das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Der Jakobus dreht es gerade rum. Der schreibt, Abraham, unser Vater, wurde aus Werken gerechtfertigt, da er seinen Sohn Isaac auf dem Altar darbrachte. Ja, was denn nun? Beachten wir, Abraham, auf den Paulus sich bezieht, ist gar nicht Abraham, sondern dem fehlt das Haar, ist Abram. Da war er noch nicht beschnitten. Aus Glauben an die Verheißung Gottes, an der von Gott gewirkten Rechtfertigung, wird er teilhaftig durch diesen Glauben. Damit ist er, weil er unbeschnitten ist, eben auch unser Glaubensvater, die wir außerhalb der Beschneidung sind. Und Jakobus bezieht sich auf einen anderen Abraham, nämlich später, also ist derselbe Abraham, nur zum späteren Zeitpunkt, als Bündnispartner Gottes unter der Beschneidung. Und als solcher hat er seinen Sohn Isaak dargebracht. Und wer brauchte dieses Glaubenswerk, diesen Glaubensbeweis, steht da, 1. Mose 22, Vers 11. Da rief ihm der Engel Jahwes vom Himmel zu und sprach: Abraham, streck deine Hand nicht aus und tu ihm gar nichts, denn nun weiß ich, wer spricht? Der Engel des Herrn. Nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und deinen Sohn, deinen einzig Gezeugten, mir nicht vorenthalten hast. Der Engel Gottes. Für Israel als Bundesvolk gelten mitunter andere Dinge als für uns, die wir Glieder am Leib des Christus sind und Auserwählte aus allen Nationen sind. Für uns gilt Epheser 2, Abvers 8, da heißt es, denn in der Gnade, da haben wir die Gnade, denn in der Gnade seid ihr Gerettete durch Glauben, nicht aus euch. Es ist Gottes Gabe, nicht aus Werken, damit sich bloß niemand rühme. Wir sind sein Tatwerk erschaffen in Christus Jesus für gute Werke. Nicht, dass wir die Werke wirken, sondern für gute Werke, die Gott vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Hier wird die Verkettung der Tatsachen und Voraussetzungen ganz schön dargestellt. In der Gnade gerettet durch Glauben. Jesus Christus hat am Kreuz durch seinen Glauben an die Wirksamkeit des Vaters, hat er unsere Rettung erwirkt. Und die Rettung ist uns in Gnade gewährt, nicht aus uns. Gottes Gabe ist das, nicht aus unseren Werken, damit sich niemand rühme. Und nun sind wir, die wir in Gnade gerettet sein dürfen und die wir diese Rettung im Glauben angenommen haben, bestätigt haben, ja gesagt haben, nun sind wir eine neue Kreatur in Christus. Und das ist nicht für uns, sondern für ihn. Epheser 1, Vers 5 sagt, zu seiner Lust, zu seinem Wohlgefallen. Und er hat Werke bereitet, die getan werden, ebenfalls zu seinem Wohlgefallen, dass sie ihm dienen. Und wir sind nun befähigt, innerhalb dieser Werke, die Gott vorbereitet hat, zu wandeln. Zu wandeln, uns dort aufzuhalten, unser Leben dort einzurichten, uns dementsprechend geziemend zu benehmen und zu verhalten. Das sind gute Werke, vortreffliche Werke, taugliche Werke, glückliche Werke, weil sie Gott gefallen und in Übereinstimmung sind mit seinem Willen. Er hat sie ja bereitet. So ist die Kette. Er hat uns gerettet, er schenkt uns Glauben, er wirkt die Werke und wir nehmen die Rettung an, sagen im Glauben ja und wandeln innerhalb seiner Werke. Wir gehen weiter zu dem 7. Vorkommen. Das steht in Galater 2, Vers 20. Mit Christus bin ich gekreuzigt. Sind wir gekreuzigt? Ich lebe aber doch nicht mehr ich. In mir lebt aber Christus. Und was ich von nun an im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben dem des Sohnes Gottes. Was ich nun lebe im Fleisch, was mache ich da? Wir machen Zäsur. Nutzen wir unsere Erdentage, um uns möglichst sinnlich zu füllen mit allem, was man sich so antun und zutun kann, an all dem, was man sieht und was man hört, was man bedenken kann? Das wollen wir doch lernen, dass wir das Interesse von dem, was diesen Äon interessiert, dass wir das wegtun. Paulus sagt in Römern, stellt euch doch nicht auf diesen Äon ein, sondern lasst euch umgestalten durch die Erneuerung eures Denksinns, damit ihr prüfen vermögt, was der Wille Gottes sei, der gute und wohlgefällige und vollkommene. Der Denksinn wird verändert. Stellen wir uns nicht dieser Welt gleich. Das tut manchmal weh, wenn wir hineinschauen in die Christenheit, dass wir kaum einen Unterschied erkennen zur Welt. Ich will nicht auf Einzelheiten des Verhaltens kommen. Da könnten wir uns lange mit beschäftigen, wie deplatziert, wie wenig wohlverehrend heute unter Gläubigen Verhalten an den Tag gelegt wird. Aber wir wollen es ja praktizieren, das Hinwegsehen, das Hinweghören, das Hinwegdenken auf ihn, und das wird auch unsere Umwelt merken, das wird sie sehen. Vor einigen Jahren, da galten wir dann als Spinner, wenn wir das nicht brauchten, wonach die Welt lechzt. Heute nennt sie uns Rassisten, Feinde der Demokratie, wenn wir das nicht brauchen, was die Welt braucht. Aber lesen wir nur weiter im Text, Galater 2, Vers 20. Das heißt, das lebe ich, also was ich von nun an lebe, das lebe ich im Glauben, dem des Sohnes Gottes, der mich liebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Wir haben überhaupt keine Verpflichtung, dem Fleisch gemäß zu leben, sondern was wir leben, das leben wir im Glauben, und zwar dem des Sohnes Gottes. Völligen Gehorsam, völlige Ausrichtung zum Vater, völlige Liebe zum Vater und Liebe zu allen Menschen. Und mein Leben und unser Leben ist darin nun eingeschlossen, in Christus, in ihm, in seinem Glauben. Das 8. Vorkommen steht auch in Galater 3, Vers 22. Da heißt es, jedoch die Schrift schließt alle zusammen ein unter die Sünde, auf dass die Verheißung aus Glauben Jesu Christi gegeben werde denen, die glauben. Das ist ja das Köstliche. Darum kann der Vater mit seiner Weisheit, die er uns enthüllt in seiner Schrift, sagen, er ist der alles Bewirkende. Er bewirkt das Licht, auch die Finsternis. Er tut das Wohl, wirkt auch das Wehe. Er tut die Nacht, er tut den Tag. Wir tauchen hinein in Weisheiten, in Wahrheiten, wo wir anfangen zu fürchten und zu zittern. Wir tauchen in Tiefen hinein der Wirksamkeit Gottes, der sich alles unterordnet. Es gibt keinen Bereich, den er nicht verfügt, der nicht seinem Willen unterliegt. Außerhalb seines Wortes ist nichts entstanden. Er ist der alles Verfügende und er ist der alles Wirkende. Und das darf uns doch so tröstlich sein. Wir dürfen doch wissen, alles, was uns zukommt, egal was es ist, alles, was uns zukommt, das kommt uns nicht zu von einem bösen Virus, das kommt uns nicht zu von einem bösen Menschen, das kommt uns nicht zu von einem dummen Zufall. Was sagt die Schrift über Josef, der seine Brüder rechtfertigte? Er spricht, ihr gedachtet es böse zu machen, Gott aber der gedachte es genau andersrum zu machen, nämlich in seinem Sinn und in seinem Willen, dass es gut wird. Und wenn es eben heißt, Gott ist für dich, dann kann es uns doch völlig egal sein, ob die ganze Welt gegen uns ist. Das ist ein solcher Zuspruch. Gott ist treu. Gott glaubt. Und woran glaubt er? An das, was er gesagt hat. Er braucht keinen Menschen dazu. Das sind seine Zeugnisse. Aber wenn wir in der gleichen Reihe stehen mit Abraham, von dem es heißt, dass er voll gewiss ist, dass er, also Gott, was er gesagt hat, imstande ist zu tun, wenn wir dessen voll gewiss sind, was tun wir dann? Dann erfreuen wir das Herz unseres Vaters. Er braucht unseren Glauben nicht. Er hat ja den einen, der glaubt, den Sohn. Das genügt. Auf des Sohnes Glaubens gründet er das Fundament, wie wir gelesen haben, der gesamten Rettung. Weil da einer ist, der erste Adam im Geist, Christus, kann er es sich sogar leisten, die gesamte Nachkommenschaft des seelisch-fleischlichen Adams sogar in die Verurteilung und in den Tod zu schicken. Er hat doch jetzt die Schlüssel des Todes und schließt auf, wem und wann und wie er will. Es ist alles zur Darstellung dessen, der Schönheit des Glaubens Christi Jesu. Die nächste Schriftstelle steht in Galater 3, Vers 24. Daher ist das Gesetz unser Geleiter zu Christus geworden, auf dass wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Was ist das Gesetz? Im Griechischen heißt es Paidagogos. Das ist Pädagoge, Erzieher. Der Pädagoge ist einen, der einen anderen, der nicht weiß, an die Hand nimmt. Ein Pädagoge ist eigentlich jemand, der nimmt den Schüler an die Hand und bringt ihn in die Schule. Das ist der Pädagoge. Und was meinen die Juden, was das Gesetz sei? Sie meinen, wenn sie das Gesetz halten, gelangen sie ins Allerheiligste. Und sie übersehen, dass die Tierschlachtung, die sie im Gesetz ausüben, die Abschattung dessen ist, den sie einst als Lamm Gottes auf Golgatha schlachteten. Römer 10, wie sagt das Paulus, er bezeugt ihnen Eifer, aber Eifer ohne Erkenntnis. Das sagt auch der Prophet im Alten Testament. Da sagt er, mein Volk stirbt dahin aus Mangel an Erkenntnis. Das Gesetz ist von Gott ein Erzieher für Israel. Und statt es versuchen zu halten, was gar nicht möglich ist, hätten sie sich von ihm, von dem Gesetz, an die Hand nehmen lassen sollen. Und sie hätten dann in den alttestamentlichen Schriften wen erkannt? Den, der dort zu ihnen sprach. Es waren nur wenige, denen das vergönnt war. Abraham zum Beispiel. Abraham, von dem Jesus sagt, er sah meinen Tag und freute sich. Wann sah er denn seinen Tag? In 1. Mose 14, wo Abraham dem Melchisedek begegnet, da dürfen wir überzeugt sein. Abraham erkannte in Melchisedek den Christus, denn der Hebräerbrief sagt von Abraham, dass er sich wohin sehnt? Nicht in das tausendjährige Königreich, sondern wohin? Er sehnt sich nach der Stadt, dessen Baumeister Gott selbst ist. Und wann kommt die? Erst danach. Jesus sagt von David, dass er ihn erkannt im Geist. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen in der Schrift, die bestätigen, die bezeugen, es war eben nur wenigen vergönnt, ihn zu erkennen. Aber uns, das, was dir und mir vergönnt ist, das ist so unvorstellbar viel, dass wir geadelt sein dürfen als zeitlich, sterblich, vergängliche, dass wir geadelt sein dürfen, den Ewigen zu segnen. Und je mehr wir das tun, müssen wir doch Zeit verlieren für alle Dinge dieser Welt. Wir müssen uns gar nicht mehr an dieser Welt stören. Wir müssen uns auch nicht auf diese Welt klammern und verlassen, sondern klammern wir uns, so wie wir es vom Habakuk gelernt haben, an den Felsen, Christus. Jetzt bin ich froh, dass ich schon etwas länger jung bin und dass viele Dinge, die die Jugend noch vor sich hat, dass ich die nicht mehr in die Tat umsetzen muss. Die Zeiten sind böse. Nutzen wir sie. Nutzen wir sie, wo zu stehen? Nicht nur im Vorhof, wo man sich mal mit der Welt und mal mit den religiösen Dingen beschäftigt, sondern wofür sind wir gesetzt? Epheser 1, Vers 5. Wir sind gesetzt in Liebe für den Vater selbst, für des Vaters Lust, für des Vaters Wohlgefallen. Wir wollen uns nicht verlieren in Betriebsamkeit, die mag so religiös und fromm sein, wie sie aussieht. Wir sind doch Gegenstände in den Händen des Ewigen. In uns will der Geist jauchzen. In uns will er die Schönheit des Glaubens bewegen. Am Arbeitsplatz, in der Schule, wenn wir morgens aufwachen. Es müssen doch nicht die Sorgen das Erste sein, sondern auf Schritt und Tritt wollen wir uns erinnern, was die Schrift sagt, was der Wille Gottes für uns ist in Christus Jesus. Und was ist der Wille Gottes? Freut euch ab und zu? Nee, da steht, freut euch alle Zeit, immer. Wir wissen, dass wir das aus uns nicht tun können. Kann man denn hineinschauen in das Elend dieser Welt? Kann man denn hineinschauen in das Elend meines persönlichen Lebens, in die Not meines Alltags? Das ist ja schlimm, was sich mitunter ereignet. Also wollen wir uns immer freuen? Dann gibt es ja nur eine Blickrichtung. Da müssen wir doch von all dem wegsehen und müssen hinsehen, wegsehen auf den Urheber und Vollender. Weil das Zweite, was diese Bibelstelle sagt, freut euch alle Zeit. Das Zweite, was sie sagt, ist, betet unablässig. Das ist doch Pädagogik Gottes. Wenn ich beschäftigt bin mit Beten, wenn ich mit meinem Herrn rede, dann kann ich mich nicht beschäftigen mit dem, was die Nachrichten uns als Wahrheit verkaufen wollen, was der Mainstream als Gesinnung vorgibt. Lass der Welt ihre Ideologien. Wir dürfen Geistliche sein und wollen den Mut haben, auch solche zu sein. Aber wie sagt die Schrift? Die Schrift sagt, wir leben in einem verschrobenen Geschlecht der Gegenwart. Und wenn wir uns geistlich verhalten und dann in Mode einhergehen, jetzt kann ich Mode äußerlich meinen, ja, aber ich meine es vielmehr die Mode in der inneren Überzeugung. Wenn wir also in Mode einhergehen, die nicht modern ist, wenn wir Überzeugungen haben, die nicht modern sind, dann hat die Welt den Eindruck, sieht aber verschroben aus, der ist aber rückwärtsgewandt, das ist aber ein Ewiggestriger. Ja, dann sind wir das. Na und? Lasst sie lächeln, lasst sie wüten, aber Persönlichkeiten Gottes zu sein, die Gott sich wünscht, das ist es, was unser Anspruch ist. Wir lesen die nächste Schriftstelle, Epheser 3, Vers 12. Da heißt es, ich muss gerade einen Schluck trinken, in welchem wir durch seinen Glauben, den Freimut haben und mit Vertrauen Zutritt zum Vater. Zutritt zum Vater. Was ebnet uns den Weg in das Allerheiligste zum Vater? Das ist nicht dein Glaube, das ist nicht mein Glaube, sondern der Sohn hat geglaubt. In seinem Glauben haben wir Zugang. Und wann wird dieser Glaube dokumentiert? Auf Golgatha in der Stunde des Todes. Was ereignet sich dort? Der Vorhang im Tempel zerriss. Und hier ereignet sich für alle, die den Glauben Jesu für sich als Geschenk des Vaters in Anspruch nehmen, hier ereignet sich für alle, tritt herzu. Tritt herzu. Du bist ein Geheiligter. Beweg dich im Allerheiligsten. Sein Glaube ist der Zugang ins Allerheiligste. Die nächste Stelle, es ist das 11. Mal, steht in Philipper 3, Vers 9, da heißt es, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus Gesetz, sondern die durch den Glauben Christi. Die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Was ist Gerechtigkeit? Der Begriff bedeutet der Norm des Göttlichen entsprechend. Die vorgezeichnete Linie einhalten, im gottgewollten Verhältnis stehen. Immer der Bezug auf Gott selbst. Somit liegt der Maßstab für Gerechtigkeit bei Gott selbst. Denn Gerechtigkeit ist das Verhalten und das Wesen, welches derart ist, wie Gott es erwartet. Ein gottgewolltes, gottwohlgefälliges, gottentsprechendes Verhalten und Wesen. Wer in einer Linie mit Gott steht, ist gerecht. Gott selbst handelt immer im Einklang mit seinem eigenen Wesen. Geht nicht anders. Er ist ja der Ich Bin, der Ich Bin. Und deshalb ist er in allem, was er tut, gerecht. Auch und gerade in den Gerichten seiner Heilsgeschichte. Erst wenn alle Handlungen Gottes, und da schließe ich die Gerichtshandlungen alle ein, erst wenn alle Handlungen Gottes das bewirkt haben, wozu sie gesetzt sind, dann wird offenbar, was schon längst Tatsache ist, nämlich, dass Gott in allem gerechtfertigt ist. Sein Heilsprogramm geht durch Gericht zum Heil, durch Gericht, durch Zusammenbruch, durch Bankrott des alten Menschen, auch des frommen und religiösen alten Menschen und durch anschließende Neuzeugung, Neuschöpfung aus Gnade und Liebe und wird die Heilsgerechtigkeit Gottes verwirklicht. Mit anderen Worten, Gott will, dass alle gerettet werden und nur dann, wenn dieses Ziel erreicht wird, ist es offenbar, dass Gott gerecht ist. Gerecht ist alles, was im Einklang mit Gottes Wesen und Willen steht. Und wenn Gott mit seiner Schöpfung dieses Ziel nicht erreicht, wo viele von überzeugt sind, dann hat er sein sich selbst gestecktes Ziel verfehlt. Geht gar nicht. Dann wäre seine Gerechtigkeit ja nicht erwiesen. Geht nicht. Und jetzt kann Gott dieses Ziel der Rettung aller nicht einfach so bestimmen, weil seine Heiligkeit es doch nicht zulässt, dass jemand zu ihm in sein Licht kommt, der nicht selber Licht ist. Deswegen ist der Dreh- und Angelpunkt der Gerechtigkeit Gottes Jesus Christus. Nur durch seinen Tod am Kreuz gibt es diesen Weg zum Vater. Nur durch Christus wird das Heil vollbracht. Nur durch Christus und in Christus werden alle Forderungen der göttlichen Gerechtigkeit und Heiligkeit erfüllt und nur in Christus der Weg frei gemacht für das Walten der absoluten Gnade durch Gericht und Tod hindurch. Nur so wird eine neue Schöpfung in Christus zustande gebracht. Als er das rief, es ist vollbracht, da hat er die Gerechtigkeit Gottes vollbracht. Jetzt gibt es im Sohn für alle Geschöpfe einen Weg zum Vater. Für uns und alle, die diesen Weg in Christus gehen, bedeutet das Selbstherrschaft aufgeben, Gottes Herrschaft anerkennen. Im Gehorsam unterordnen, Gottes Gerechtigkeit in allem anerkennen. Der Glaube an Jesus und der Glaube Jesu sind nicht bloß ein Fürwahrhalten, sondern echte und innere und innigste Lebensgemeinschaft mit Gott, dem Vater und dem Sohn. Glaubensgerechtigkeit ist Lebensgerechtigkeit, die dann in Glaubenswerken wirksam wird. Und das ist nur möglich im Heiligen Geist und Neuzeugung des Lebens. Das ist die endgültige Wiederherstellung des Verhältnisses des Menschen zu Gott. Gerechtigkeit ist das geklärte, wiederhergestellte, wieder in Ordnung gebrachte Verhältnis von Gott zu seiner Schöpfung. Und das geht wie zu in dem die Geschöpfe Teilhaber der göttlichen Natur werden. Und wie wird man Teilhaber der göttlichen Natur? Nur durch Neuzeugung. Nur dadurch, dass der Vater ins Leben zeugt. Deswegen nennt es sich Vater. Zugang zum Vater erhält nur der, der den einen Weg, den Weg des Glaubens des Sohnes Gottes, Jesus Christus, geht. Und diese Gerechtigkeit, die durch den Glauben Christi Jesu, die Gerechtigkeit aus Gott, erhalten die geschenkt, die glauben. Die nächste Stelle, es ist das 12. Mal, steht in 1. Timotheus 1, Vers 14. Da heißt es, überwältigend. Überwältigend ist die Gnade unseres Herrn mit Glauben und Liebe, die da ist in Christus Jesus. Das ist ja eigentlich entgegen zu dem, was die Mehrheit der Christenheit meint. Aber es heißt doch hier, überwältigend. Der Menschenkinderglaube, auch meiner, ist mitunter eine Armseligkeit. Überwältigend ist der Glaube Christi Jesu. Die Gnade, die der Vater seiner Schöpfung schenkt, indem er seinen Heiligsten opfert, im Glauben an sein Blut die Gerechtigkeit hinstellend. Menschenkind, möchtest du gerecht sein vor mir? Und welch wunderbares Geschenk. Überwältigend ist die Gnade. Überwältigend ist die Liebe. Überwältigend der Glaube. Überwältigen heißt, darüber hinaus mehr sein, übergroß, überlaufen, überfließen, überzeugend. Ich denke dabei immer an die Gerichte in der Offenbarung, die so schlimm sind, wie sie beschrieben sind. Aber was zeichnet diese Gerichte aus? Die sind ganz genau, haargenau bemessen. Die sind gezählt. 7 Siegel, 7 Posaunen, 7 Zornschalengerichte. Es sind nicht 6, es sind auch nicht 8, es sind 7. Sie sind genau gezählt. Und die Zornschalen sind wie gefüllt? Maximal bis an den Rand. Aber da fließt nichts über. Die sind gezählt und bemessen. Was fließt über? Wir kennen es aus Psalm 23. Mein Becher. Was ist drin in dem Becher? Da heißt es, das ist das Gefäß meines Geschickes. Und Psalm 75 gibt uns Antwort, was in dem Becher ist. Denn ein Becher ist in der Hand Jahwes und er schäumt von Wein, ist voll von Würzwein. Wein, das ist ein Bild der Freude, aber nicht der Freude einfach so, sondern Freude aus Leid. Was geschieht mit der Traube? Die wird abgeschnitten. Und dann wird sie total zerdrückt. Und dann verändert sie ihren Zustand durch Gärung. Und daraus wird Freude. Aus Leiden zur Herrlichkeit. Das ist die Formel. Und dieser Becher der Freude, er fließt über. Was fließt noch über? Johannes 10, Vers 10. Das ewige, oder eigentlich steht ja hier, das äonische Leben, es fließt über. Römer 3, Vers 7. Die Wahrheit Gottes fließt über. Römer 15, Vers 13. Die Zuversicht fließt über. 2. Korinther 4. Die Gnade fließt über. Philipper 1, Vers 9. Die Liebe fließt über. Und wie wir gelesen haben, der Glaube Christi Jesu. Das alles fließt über. 3 einfache Fragen. Ist der ewige Gott endlich? Nö, geht ja nicht. Ist der sündige Mensch endlich oder begrenzt? Ja, das ist er. Und jetzt die 3. Frage, wenn also etwas Göttliches ohne Ende fließt, überfließt, was geschieht dann mit einem endlichen und begrenzten Gefäß? Das wird irgendwann voll von dem, was überfließt. So voll, dass es selbst wieder überfließt und das nächste Gefäß füllen kann. Deshalb ist unsere Heiligung und unsere Reinigung auch wichtig, ja wesentlich, damit das göttlich Überfließende nicht durch den Schmutz des Gefäßes verunreinigt wird. Überwältigend ist die Gnade, überwältigend ist die Liebe, überwältigend ist der Glaube. Wir kommen zu dem 13. Schriftzeugnis. 2. Timotheus 1, Vers 13. Habe ein Muster gesunder Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus sind. Gesunde Worte, Worte des Lebens. Hier wird wieder die Gesundheit, das Gesundsein dargestellt. Darüber haben wir gestern schon ein bisschen gesprochen. Gesunde Lehre, gesunder Glaube, gesunde Worte. Gesunder Glaube braucht gesunde Lehre. Gesunde Lehre braucht gesunde Worte. Und wenn Worte und Lehre das, womit wir uns im Glauben ernähren, wenn die Ernährung reichlich und gesund ist, dann geschieht Wachstum. Gesunder Glaube braucht gesundes Wachstum und andersrum auch. Gesunder Glaube wirkt gesundes Wachstum. Das Wort für gesund heißt Hygiene. Kennen wir. Hygiene. Das bedeutet gesund sein und das bedeutet gesund machen. Das bedeutet geheilt sein und heil machen, heilen. Wir erkennen, es hat eine Doppelbedeutung. Es geht einmal um die persönliche Gesundung, um das persönliche Heil. Aber darüber hinaus immer auch, dass wir das uns Anvertraute, das, was der Herr in uns überfließen lässt, dass wir das weitergeben, auf das andere dadurch gesunden und heil werden. Nochmal zum Wachstum. Wir betrachten den Glauben Christi, der für uns hier alles wirkt, und bedenken dabei auch unseren Glauben an Christus, der uns an dem von Christus Gewirkten teilhaftig sein lässt. Da ist doch dann auch ein Wachstum zu erkennen. Der Glaube ist auf Wachstum ausgelegt. 2. Thessalonicher 1, Vers 3 heißt es: Zu danken sind wir Gott allezeit schuldig, euretalben, Brüder, so wie es angemessen ist. Warum? Weil euer Glaube überaus wächst. Aber nicht nur der Glaube. Auch die Liebe jedes Einzelnen von euch allen gegeneinander zunimmt. Glaube wächst trotz und gerade in einem bösen und ungerechten und antichristlichen Umfeld. Es ist immer Gott, der das Wachstum gibt. Paulus sagt den Korinthern, weder der Pflanzende noch der Tränkende ist was, sondern der es wachsen lässt, nämlich Gott. Oder der gesamte Leib, dass dieser gesamte Leib nach Gottes Wachstum wächst. Unsere Aufgabe ist es, das aus dem Weg zu räumen, was das Wachstum Gottes in uns verhindert. Dass der Geist ungehindert in uns Glauben wirken kann. Daher, so schreibt es Paulus in 1. Korinther 5, Vers 7, daher reinigt euch gründlich von dem alten Sauerteig, damit ihr frischer seid. Wie ihr ja als Heilige ungesäuert seid, denn als Passa wurde Christus für uns geopfert. Lasst uns daher das Fest nicht im alten Sauerteig begehen, noch im Sauerteig des Üblen und der Bosheit, sondern im ungesäuerten Teig der Aufrichtigkeit und Wahrheit. Hatten wir auch eben gesagt, damit das Gefäß gefüllt werden kann, braucht es unbedingte Reinigung, Selbstreinigung im Wort, in der Verkündigung, im Gebet, in der Gemeinschaft, im Angesicht Gottes erkennen, wo ist was bei mir unsauber und das dann richtig stellen. So geschieht gesundes Wachstum durch Reinigung. Kolosser und Epheser spricht vom Ablegen des alten Menschen und Anziehen des Neuen. Lese aus Kolosser 2, Vers 6, wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt. So wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm, stetig im Glauben, so wie ihr belehrt wurdet, darin überfließend in Dank. Stetig im Glauben, wachsen im Glauben. Da haben wir Wachstumsstufen. Die Bibel kennt, und das hatten wir schon genannt, den Glauben an Gott. Jetzt gibt es aber verschiedene Begriffe, die da stehen. Es meint nicht immer nur an Gott. Da gibt es auch den Glauben hinein. Der hat also eine Richtung. Den Glauben hinein in Gott, in Christus. Oder auch dann der Glaube in Gott, in Christus. Und eben den Glauben Christi und den Glauben des Vaters. Was nach außen hin an Wachstum sichtbar ist, das braucht es mindestens auch als unsichtbares Fundament. Wir kennen das von einem Eisberg, da ist was sichtbar, aber es braucht ein Fundament. Und dieses ist viel größer als das, was sichtbar ist. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Dubai war. Da ist das höchste Gebäude, ist es noch das höchste Gebäude oder gibt es mittlerweile ein anderes, was höher ist? Der Burj Khalifa. Der steht auf einer Bodenplatte. Die Bodenplatte ist so groß, da ist auf der Bodenplatte ein anderes Einkaufszentrum. Die Dubai Mall ist da drauf gebaut. Und wer schon mal da drin war in der Dubai Mall, der weiß, wie groß die ist. Und das ist das Fundament für diesen Riesenturm. Und unsere höchste Form des Glaubens, die wir erreichen können, ist was? Epheser 1, Vers 15. Deshalb ist es, dass auch ich, da ich von dem euch angehenden Glauben in dem Herrn Jesus höre, auch dem für alle Heiligen, dass ich nicht aufhöre, für euch zu danken und in meinen Gebeten zu erwähnen. Der Glaube in Christus. Wir stehen also nicht mehr außerhalb. Und glauben an ihn, das tun wir sowieso, aber darüber hinaus geht's. Sondern wir sind in ihm und glauben in ihm und werden teilhaftig seines Glaubens. Nicht mehr lebe ich, haben wir gelesen, sondern in mir lebt Christus. Was ich von nun an im Fleisch lebe, wir leben ja im Fleisch, aber was ich von nun an lebe, lebe ich im Glauben dem des Sohnes Gottes. Durch Glauben können wir mit unverdecktem Angesicht ihn anschauen. Durch seinen Glauben finden wir ein Ja zum Vorsatz Gottes. Jesus sagt Ja zu den Wegen Gottes und das dürfen wir auch tun. Glaube Jesu ist der vollendete Glaube und dieser führt hinein in die Erkenntnis Gottes. Epheser 1, Vers 17, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, dass der euch geistliche Weisheit und geistliche Enthüllung zur Erkenntnis seiner selbst gebe. Das führt uns zur nächsten Stelle, ist die 14. Haben wir gerade gelesen von der geistlichen Weisheit zur Erkenntnis seiner selbst. Und hier der 14. Stelle heißt es, 2. Timotheus 3, Vers 15, die Schriften können dich weise machen zur Rettung. Zur Rettung durch Glauben, der in Christus Jesus ist. Weisheit zur Rettung durch Glauben, der in Christus Jesus ist. An anderer Stelle lesen wir, dass Christus uns zur Weisheit gemacht ist. Aus ihm, heißt 1. Korinther 1, Vers 30, aus ihm aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott her zur Weisheit gemacht worden ist, aber nicht nur zur Weisheit, sondern auch, und jetzt kommt eine Folge aufgeführt, zur Weisheit, auch zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Damit es so sei, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühmt sich nur und einzig und allein im Herrn. Christus ist uns gemacht zur Weisheit. Und die Weisheit stellt sich dar in Gerechtigkeit und Heiligung und Erlösung. Und Weisheit, das hatten wir gestern schon, steht immer in Verbindung mit dem Kreuz. Denn hier wird die wunderbare Weisheit Gottes offenbar und entlarvt die Torheit der Welt. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die umkommen, eine Torheit. Uns aber ist es Gottes Kraft. Denn weil, ich lese auszugsweise aus 1. Korinther 1, Vers 18, denn weil die Welt in ihrer Weisheit nun Gott nicht erkannt hat, befand Gott es als gut durch die Torheit der Verkündigung, die zu retten, die glauben. Die Weisheit des Kreuzes ist dem natürlichen Menschen völlig uneinsichtig, ist ihm Torheit. Der seelische Mensch vernimmt nichts von dem Geiste Gottes. Die Weisheit dieser Welt hat ihr eigenes Programm und das ist übervoll. Aber es sind alles nur Ideologien, Ideen, Vorstellungen, Weltbilder von Menschen, um die Welt und die Gesellschaft zu prägen oder zu verändern. Aber eine Richtung haben alle diese Ideologien. Sie gehen weg von Gott. Loslösen und entfremden von Gott. Und deshalb braucht es Weisheit zur Rettung, zu Richtigmachen, zur Zurechtbringung. Und dazu ist Christus uns tatsächlich gemacht zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und Erlösung. Und die ganze Kette, Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung, Erlösung, gehört zusammen und eins greift ins nächste über. Und damit es zur Erlösung kommt, muss es mit der Weisheit beginnen. Und zwar mit der Weisheit, über die die Welt lacht, die die Welt ablehnt, weil es für sie Torheit ist. Und damit stehen wir in der totalen Anfechtung. Denn wer festhält an den Schriften, die weise machen, der steht im Widerspruch und in der Anfechtung zur Weisheit dieser Welt. Die Liebe des Christus zu allen Menschen, zu aller Schöpfung, die Liebe, die so übergroß ist, dass unser Herr die Herrlichkeit beim Vater verließ, die Liebe, die so übergroß ist, dass unser Herr sich auf Golgatha hat dargebracht für den ganzen Kosmos. Diese Liebe wird von dieser Welt ins genaue Gegenteil verdreht. Anstatt diese Liebe zu erkennen, meint die Welt, es wäre Hass. Hass, Intoleranz, Diskriminierung. Und warum? Weil die Bibel ganz deutlich Sünde als Sünde entlarvt und sich davon auch nicht abbringen lässt. Das will der natürliche Mensch nicht haben. Ich lese mal nur ein Beispiel. Da geht es um ein Aufseheramt. Steht in 1. Timotheus 3, Vers 2. Nur ein Beispiel. Da heißt es, es muss nun der Aufseher uneingreifbar sein, der Mann einer Frau, nüchtern, gesunde Vernunft zeigen, ordentlich, gastfreundlich, lehrtüchtig, kein Trunkenbold, kein Raufbold, sondern gelinde, nicht zänkisch, nicht geldgierig, dem eigenen Hause trefflich vorstehend, der seine Kinder zur Unterordnung anhält mit aller Ehrbarkeit. Dürfen wir sowas heute sagen? Der Mann soll dem eigenen Haus vorstehen? Der Mann soll seine Kinder zur Unterordnung anhalten? Mann einer Frau, und jetzt betone ich es mal doch gerade anders, Mann einer Frau? Das passt nicht in unsere Welt. Deshalb lehnt die Welt die Liebe des Christus ab und verdreht diese Liebe, verdreht sie in Hass und in Intoleranz und Diskriminierung. Um hier standhaft zu bleiben, finden wir doch nur in einem Halt, und das ist im Wort Gottes. Was auf unsere Jugend, was auf unsere Kinder einwirkt, sie werden überschwemmt von der Ideologie der Finsternis, dass die hier treu bleiben. Und wir erinnern uns, Treue und Glaube sind ein Wort. Um hier treu zu bleiben, hier im Glauben fest zu bleiben, das ist für uns nicht möglich. Hier braucht es nur eins, das Hineinflüchten in seinen Glauben, das Festklammern an dem Felsen, welcher ist Christus Jesus, unser Haupt, das immer wieder anschauen und betrachten und im Herzen bewegen seines Wortes. Diese Schriften retten durch Glauben, der in Christus Jesus ist. Ich glaube, es ist spät, es sind noch drei Stellen. Ich werde die nur noch lesen und nicht mehr darauf eingehen. Und dann will ich noch ganz, ganz kurz zusammenfassen. Es sind noch drei Stellen. Einmal Jakobus 2, Vers 1. Ich lese sie nur. Habt den Glauben unseres Herrn Jesus Christus. Habt ihn, aber nicht mit Ansehen der Person. Die vorletzte Stelle, Offenbarung 2, Vers 13. Ich weiß, gemeint ist die Sendschreibengemeinde in Pergamon. Ich weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron Satans ist. Aber Du hältst meinen Namen fest und hast meinen Glauben in den Tagen nicht verleugnet. Es kommen also Tage, wo der Glaube Jesu geleugnet wird. Und jetzt sage ich was Schlimmes. Wenn wir diesen Glauben Jesu in der Bibel nicht lesen können, weil dort überall ein ansteht, dann ist das eine Form von Verleugnung dieses Glaubens. Es ist also wichtig, das machen die nicht extra, ich mache keinen Vorwurf dem Übersetzer, aber es ist wichtig, dass wir erkennen, wie es wirklich dasteht. Und jetzt die 17. und letzte Stelle, die steht auch in Offenbarung. Hier ist das Ausharren der Heiligen. Das sind nicht wir, diese Heiligen, von denen hier die Rede ist. Hier ist das Ausharren der Heiligen, die da halten die Gebote Gottes und den Glauben Jesu bewahren. Wir kommen zum Schluss und fassen zusammen. Vater und Sohn sind die beiden, die im Glauben bewährt sind. Der Vater glaubt an das dargebrachte Leben, an den Opfertod des Sohnes. Der Vater glaubt, dass der Sohn willens ist, sich zum Brot des Angesichts auf den Altar Gottes zu legen, sich durch sein Leiden und Sterben auf Gottes Altar legen zu lassen. Und der Sohn, er glaubt an die Wirksamkeit des Vaters, dass er ihn aus den Toten auferweckt und gibt sich in diesem Glauben als Opfer für den Kosmos dahin. Und nun sind Vater und Sohn im Glauben bewährt und erwiesen in der Kraft der Auferstehung. Denn die Auferstehung ist geschehen. Und so wie nichts und niemand das verhindern konnte, also einmal, dass sich Christus darbrachte und dass der Vater ihn auferweckte, so wie das keiner verhindern konnte, ebenso wenig kann es verhindert werden durch keine Macht des Kosmos, dass er in der Wirkungskraft der Auferstehung sich das All unterordnet. Und das ist Weisheit Gottes, dass diese Unterordnung des gesamten Alls nicht mit Zwang geschieht, sondern in überfließender Liebe der Neuzeugung. Christus ist deshalb der Urheber und Vollender des Glaubens und Urheber und Vollender des Lebens und der Rettung und des Heils. Und wir dürfen in ihm glauben, wir dürfen seines Glaubens teilhaftig werden, dürfen in seinem Glauben gerechtfertigt sein, müssen nichts selber bringen, sondern dürfen uns in allem beschenken lassen und können diesem allen teilhaftig werden mit nur einem, indem wir Ja sagen und ihm glauben. Weil er es gewirkt hat, wird es uns wirksam. Weil er es verdient hat, landet es auf unserem Konto. Was er getan hat, wird uns angerechnet. Sein Glaube, sein Sieg, seine Herrlichkeit, sein Überwinden wird uns zugerechnet, wird denen zugerechnet, die an ihn glauben, in seinem Glauben. Und nun können wir wandeln in den Werken, die er zuvor bereitet hat. Wir sind ja dann eine neue Kreatur in Christus durch die Neuzeugung. Und das ist nicht in erster Linie für uns, sondern das ist in erster Linie für ihn. Zu seiner Lust, zu seinem Wohlgefallen, für seine Zwecke. Und was wir von nun an im Fleisch leben, wir machen für uns Zäsur, lassen unseren Denksinn erneuern und stellen uns unter die Zucht des Geistes, um zu prüfen, was der Wille Gottes sei, der Gute, der Wohlgefällige und der Vollkommene. Stellen wir uns also nicht dieser Welt gleich, sondern klammern wir uns an den Felsen. Er ist der alles Verfügende, er ist der alles Wirkende und wir dürfen voll gewiss sein und seien wir doch voll gewiss, dass er, was er gesagt hat, imstande ist zu tun. So erfreuen wir das Herz unseres Vaters. Verlassen wir uns darauf. Auf den Glauben des Sohnes gründet er das Fundament der Rettung des gesamten Alls. In seinem Glauben haben wir jetzt schon heute Zutritt ins Allerheiligste zum Vater. In seinem Glauben dürfen wir und darf die Schöpfung gesunden und heil werden. In seinem Glauben dürfen wir gesund wachsen. An den Worten seines Glaubens dürfen wir uns gesund ernähren. Diese Worte machen uns weise zur Rettung. Diese Worte verändern uns in sein Bild. Und dazu möge die Betrachtung seines Glaubens heute auch dienen. Amen. Ja. Lieber Vater in Jesus Christus, danken wir dir. Und zwar danken wir dir von ganzem Herzen, dass wir von dir ergriffen wurden, dich zu ergreifen. Dass du uns herausgerufen und herausgerissen und herausgelöst hast aus dieser alten Schöpfung, dass wir dir gehören dürfen, dass wir neues Leben, unvergängliches Leben haben dürfen in dir. Wir danken dir, dass wir dir gehören. Und Herr Jesus, dass du uns mit deinem Blut erkauft hast. Und das nehmen wir in Anspruch. Das nehmen wir jeden Tag in Anspruch, dass du dein Leben für uns gelassen hast, auf das wir leben dürfen. Aber wir wollen nicht nur an dich denken. Wir wollen uns nicht nur an deiner Gnade erfreuen. Das tun wir. Aber darüber hinaus wollen wir hineintreten in deine Herrlichkeit und dir zu Ehre sein und dir zu Freude sein und dem Nächsten zum Wohle sein. Dass wir nicht nur an uns denken, sondern darüber hinaus an den Auftrag denken, den du gegeben hast, nämlich Zeugen für dich zu sein, dass wir ein Schauspiel sind, dass man an uns geläufig lesen kann, was du an uns getan hast. Denn dein Ziel ist es, nicht nur Einzelne herauszuretten und dich damit zu begnügen, sondern dass du einen nach dem anderen, jeder in seiner Reihenfolge, jeden in seiner Abteilung, jeden dann, wie es deinem Plan entspricht, rauszuretten, zu erlösen, in deine Gnade zu stellen und heimzuholen. Und du wirst dieses Ziel ganz sicher erreichen, da hast du dich verbürgt mit deinem Namen und mit deinem Wort. Und daran dürfen auch wir festhalten, selbst in allen Irrungen und Wirrungen des Alltags, auch in allen Nöten, die da sind. Wir befehlen uns dir an in all unserer Not und danken dir, dass wir von all dem wegsehen und weghören und wegdenken dürfen hin auf dich. Du bist der Urheber und Vollender des Glaubens. Und das gilt für uns persönlich und das gilt für die ganze Schöpfung. Deswegen geben wir dir die Ehre. Wir wollen aber auch an die denken, die das nicht sehen, die dich nicht kennen, die ohne dich in dieser Welt sind. Wir wollen an die denken, die leiden, die hungern, die dürsten, die im Kriege sind. Wir wollen an die denken, die um deines Namens willen verfolgt werden und bitten dich, Herr Jesus, gedenke du deiner Erbarmungen. Und in dem gleichen Moment glauben wir dir, dass du alles wohlführst. Durch Leiden hindurch zur Herrlichkeit. Du bist diesen Weg vorangegangen und wir dürfen dir nachfolgen. Danke, dass du uns diesen Weg zum Vater geebnet hast. Amen. Amen.